damit man weiß, wo man dran ist. Es wird heute Abend bis gut 9:30 werden, vielleicht etwas später. Aber wir wollen versuchen, so etwa 9:40 abzuschließen. Wenn Fragen da sind, dürfen sie ruhig gestellt werden. Ich ziehe es vor, dass man sie schriftlich einreicht und dann kann ich sie am Anfang der nachfolgenden Sitzung beantworten, nach Möglichkeit. Also Fragen dürfen gestellt werden, allerlei Fragen, jede Frage. Ich will versuchen, auf sie einzugehen am Anfang dann der darauf folgenden Sitzung. Unser Thema, es geht um die Gemeinschaft der Gläubigen oder die Gemeinschaft in der Gemeinde Gottes, in der Gemeinde Jesu Christi. Zuerst etwas Grundsätzliches zu diesem Thema. Während meiner ersten Evangelisation in Deutschland traf ich am Büchertisch eines Tages einen jungen Mann, der gerade Torris Buch »Wie werde ich ein ganzer Christ?« aufgeschlagen in den Händen hielt. Er hatte in dem Buch die Worte gelesen, jeder Christ braucht Gemeinschaft. Jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, er wohnt in Deutschland und kennt den Herrn Jesus nicht persönlich wahrscheinlich, aber er hat etwas gehört von den christlichen Bewegungen und liest jetzt diesen Satz. Das war ihm nicht ganz klar. Darum fragte er mich, ob das heiße, dass jeder Christ zu einer landeskirchlichen Gemeinschaft gehören müsse. Nun, das konnte ich ihm vergewissern, dass das nicht notwendig war. Aber unter Gemeinschaft konnte er sich nicht viel anderes verstehen oder vorstellen, als dass man zu einer landeskirchlichen Gemeinschaft sich halten musste. Nun, Gemeinschaft ist etwas anderes. Aber was ist es eigentlich? Ich stelle fest, bei mir selbst und ich denke auch bei anderen, dass es ein Thema ist, eine Frage ist, die nicht so einfach ist zu beantworten. Das heißt, wir nehmen eine gewisse Begriffsbestimmung für selbstverständlich. Und doch, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass dort manchmal von etwas anderem die Rede ist, als was wir uns darunter vorstellen. Es ist nämlich so, für uns ist Gemeinschaft eine Tätigkeit, etwas, das sich vollzieht, etwas, das geschieht, während in der Schrift Gemeinschaft eher eine Situation ist, wo man Gewisses gemeinsam hat. Unsere Art von Gemeinschaft, an die wir denken, ergibt sich dann daraus. Aber die biblische Gemeinschaft ist in erster Linie, diesen Eindruck bekomme ich, ein Status, etwas, das da ist, eine Beziehung, die vorhanden ist zwischen Personen oder Gegenständen. Aber ich hole etwas weiter aus und beginne einmal mit dem Sprach Brockhaus. Der Sprach Brockhaus definiert Gemeinschaft wie folgt: Das naturgegebene Zusammenleben einer Menschengruppe. Das naturgegebene Zusammenleben einer Menschengruppe. Demnach wäre es bei der Gemeinschaft, ginge es bei der Gemeinschaft also um viererlei. Um ein Zusammenleben, um Menschen, die zusammenleben, drittens um eine Gruppe von Menschen, die zusammenlebt und viertens, es geht um Natur, das heißt die Geburt als Quelle dieses Zusammenlebens, denn es geht um ein naturgegebenes Zusammenleben. Das ist eine sehr interessante Definition. Das griechische Wort, das wir im Neuen Testament vor uns haben, im griechischen Neuen Testament, Dieses Wort für Gemeinschaft heißt, wie manche von uns wissen, Koinonia. Was mehreres bedeuten kann. Partnerschaft, Anteil haben, da merkt man schon, dass es sich um eine Situation handelt, um eine Beziehung. Teilnehmen, da haben wir schon ein Geschehen. Oder teilhaben lassen, wie wenn man zum Beispiel seine Güter mit anderen teilt, dann haben wir ein Geschehen, das sich aber aus dem Zustand ergibt. Koinonia bezieht sich auf den gesellschaftlichen Verkehr oder Umgang oder auch auf Wohltätigkeit. Die zwei Definitionen, die deutsche und die griechische, besagen, was die Bibel oft unter Gemeinschaft der Gläubigen versteht. Alle Christen haben ihr geistliches Leben aus einer Quelle, aus einer Natur, Jesus Christus. Er sagt, ich bin das Leben. Wer an ihn glaubt und ihn aufnimmt, ist Christ und hat das ewige Leben. Weil nun alle Christen ihr Leben aus derselben Quelle haben, derselben Natur, sind sie eine Familie. Sie haben einen gemeinsamen Vater und von Natur sind sie also gemeinschaftsfähig. Weil sie eine Familie sind, leben sie zusammen. Wann und wo immer sie sich treffen, tun sie das. Ein Stück Leben wird gemeinsam geführt, aus einer Situation heraus, aus etwas Gegebenem heraus. Gemeinschaft der Gläubigen heißt, ein gemeinsames, aus der himmlischen Quelle gewonnenes Leben zu teilen. Gemeinschaft der Gläubigen bedeutet nach der Bibel auch ein zweites. Es kann konkret werden. Christen teilen ihr Leben mit. Da geht's ins Geschehen. Gemeinschaft steht nicht nur im Zeichen gewonnenen Lebens, sondern im Zeichen mitgeteilten Lebens. Christen lassen andere in der geistlichen Familie Anteil haben am eigenen Leben. Wenn sie dieses tun, geben sie erstens sich selbst und zweitens, was sie haben, in irgendeiner Form. Normalerweise ist das, was man besitzt, etwas, wofür man ein Stückchen Leben eingetauscht hatte. Und wenn ein Christ nun von seinem Besitz seinem Bruder gibt, gibt er ihm von seinem Leben, genau wie wir unser Leben geben, wenn wir uns selbst den Brüdern mitteilen, wie zum Beispiel bei der Arbeitsaushilfe, einem Krankenbesuch oder einem Austausch. Sie sind Zeichen von Gemeinschaft, von gemeinsam haben. Gemeinschaft der Gläubigen heißt, ein gemeinsames Leben zu teilen und das eigene Leben also mit dem Bruder zu teilen. Ein irischer Priester und Ornithologe, jemand, der es mit Vögeln zu tun hat, ging mit seinem Freund spazieren. Er zeigte nach oben auf fliegende Gänse und meinte, das ist doch eine heilende Gemeinde. Die Gänse fliegen stets in einer Formation, die der Umriss eines V hat. Auf diese Weise gelingt es ihnen, noch so weit zu fliegen, wie es ein einzelnes Tier könnte. Und sie erreichen dabei eine Geschwindigkeit von 120 Kilometern in der Stunde. So wie man heute auf der Autobahn gefahren ist. Und wie geschieht das? Das Tier, das die Formation anführt, erzeugt ein Vakuum, das für die Nachfolgenden einen Auftrieb schafft, sodass diese mit weniger Kraftaufwand fliegen können. Und sobald die führende Gans ermüdet, nimmt eine andere ihre Stelle ein, bis jene ausgeruht und an der Reihe ist, dem Zug anzuführen. Wenn eine Gans unterwegs verletzt wird oder gar erkrankt, sodass sie nicht mehr mithelfen kann, geht eine andere mit ihr zu Boden und bleibt an ihrer Seite, bis sie zusammen den Flug wieder aufnehmen können. Allerdings wahrscheinlich nicht mit 120 Kilometern. Ein gutes Beispiel. Ein Beispiel aus der Schrift. Von der Schönheit der Glaubensgemeinschaft spricht Psalm 133. Der Psalm hat nur 3 Verse. Aber dort lesen wir, und eigentlich nur einen Satz in diesen 3 Versen. Und dieser Satz ist nicht einmal vollständig. Er ist eigentlich ein Ausrufesatz und lautet etwa so: Siehe, wie gut und lieblich, wenn Brüder beisammen wohnen, wie das gute Öl auf dem Haupt, das auf den Bart herabfloss, den Bart Aarons, das herabfloss auf den Saum seiner Gewänder, wie der Tau auf dem Hermon, der herabfällt auf Zions Berge, denn dort hat Jahwe Segen entboten, Leben in Ewigkeit. Der Begründungssatz als letzter, der ist hat eine Vollständigkeit, aber vor dem ist es einfach ein Ausruf. Wie lieblich ist das, wenn Brüder beisammen sind? Gemeinschaft hat der Christ zuallererst mit Gott, und die ist die schönste. Dann aber auch mit anderen Christen, in begrenztem Maße, aber auch mit der Welt, aber nicht von derselben Art oder Qualität. Das nennen wir eher Gesellschaft. Aber der Christ kennt diese auch in der Schrift. Paulus verbietet nicht jeden Umgang mit der Welt, sonst, sagt er, müsste man diesen Planeten räumen. Wir werden in diesen Tagen weniger sprechen von der Gemeinschaft mit Gott. Unser Anliegen ist es in diesem Seminar, spezifisch von der Gemeinschaft untereinander zu sprechen. Wie sieht sie aus? Mit welchen Gläubigen? Wie und so weiter. Also von der Gemeinschaft der Gläubigen mit Gläubigen. Fragen wir zuerst hier nach dem Grund christlicher Gemeinschaft. Wie kommt es dazu, dass wir Gemeinschaft haben können? In den einleitenden Worten ließ ich das schon antönen. Ich will etwas näher darauf eingehen. Der Mensch ist beides, unabhängig, aber auch abhängig. Er ist sowohl Individuum als Gesellschaftswesen. Die Geschichte der Menschheit schwankt in der Betonung dieser 2 Aspekte, dass der Mensch einzeln ist, aber auch Teil der Gesellschaft. Christliche Gemeinschaft ist zuallererst in der Schöpfung begründet. Der Mensch wurde ja im Bilde seines Schöpfers geschaffen. Und dieser Schöpfer hat ihm sein Wesen mitgegeben oder ein Bild von seinem Wesen. Die Tatsache, dass Gott dreieinig ist, Eins und Mehrzahl, ist hier von Bedeutung. Wenn Gott 3 ist, ist er eine Mehrzahl, eine Gesellschaft. Aber diese Mehrzahl ist zu gleicher Zeit eine Einzahl. Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott. Die 3 in Gott sind zusammengeschlossen in einer unzertrennlichen Einheit. Dadurch entsteht Gemeinschaft. diese zwei Tatsachen zusammengenommen. Die Glieder in der Gottheit sind einander zugewandt, stehen nicht nur oder sind nicht nur nebeneinander. In Johannes 1 lesen wir davon, nicht nur im Grundtext, dass Jesus beim Vater war, sondern ihm zugewandt war, genauer. Er war nicht nur bei Gott, sondern ihm zugewandt. Die drei in der Dreieinigkeit lieben einander, sprechen miteinander, handeln gemeinsam. Das ist naturgegeben. Es ist noch nie anders gewesen, von aller Ewigkeit her. Es ist nun im Bilde dieses Gottes, dass der Mensch geschaffen wurde. Und daher gibt es unter Menschen Gesellschaft, überhaupt unter Menschen. Paulus weist darauf hin in Epheser 3, den Versen 14 und 15. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn, dem Vater Jesu Christi, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde den Namen hat. Jeder, der sich etwas mit der Natur, mit der Schöpfung befasst hat, erkennt, dass alles Daseiendes in der Form von Familien vorhanden ist. Sei es die Steine, sei es die Tiere, die Vögel, die Menschen. Alles kann zusammengefasst werden unter einen Oberbegriff. Und diese verschiedenen Oberbegriffe wieder unter einen Oberbegriff. Die Welt ist von Gott geschaffen worden in Form von Familien. Und diese Familien zeigen zurück auf den Schöpfer, der eine Familie ist, eine Mehrzahl in Einzahl. Der Apostel greift in Heilsfragen zurück auf den Ursprung in der ersten Schöpfung. Der Gott, der die christliche Gemeinschaft stiftete, ist der Gott, der überhaupt Gemeinschaft unter Menschen schuf. Das ist die Bedeutung von Epheser 3, 14 und 15. Es gibt nur einen Gott des Heils und einen Gott der Schöpfung. Dieser eine Gott ist ganz besonders der Vater derer, die er in einer zweiten Schöpfung gezeugt hat, und zwar wiederum im Bilde Gottes. Daher sind wir als seine Kinder so eng miteinander verbunden, mit einer Einheit, die selbst natürliche Familienbande übersteigt. Davon spricht der Apostel im Epheserbrief im nächsten Kapitel, den Versen 3 bis 6, wo es heißt, befleißigt euch, die Einheit des Geistes in dem Band des Friedens zu bewahren. Sie ist etwas Gegebenes. Sie ist Natur gegeben. Aber sie soll bewusst bewahrt bleiben. Sie kann nämlich auseinanderbarsten. Ein Leib ist es und ein Geist dieses Leibes, entsprechend dem, dass ihr gerufen wurdet, in einer Hoffnung eures Rufes. Ein Herr, nämlich Jesus, ein Glaube an diesen Jesus, eine Taufe als Zeichen, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Hier geht der Apostel einen Schritt weiter. In Kapitel 3 kam er von der Schöpfung, um den Christen in der Neuschöpfung deutlich zu machen, was sie haben in der Familie Gottes. Hier sagt er, dass diese Gemeinschaft und Epheser 4, 1 bis 16 sind vielleicht die klassische oder die Kardinalstelle, was das Wesen der Gemeinde betrifft. Ein sehr zentraler Text. Und hier macht der Apostel deutlich, dass wir nicht nur im Bilde Gottes einmal geschaffen und dann zweimal, zum zweiten Mal, sondern dass wir mit diesem dreieinigen Gott verflochten sind, verbunden sind. Das heißt, dies ist eine stete Gemeinschaft, nicht nur eine entstandene. Die Einigkeit in der Gemeinde ist auf die Einheit in Gott zurückzuführen und lebt aus ihr. Der Grund christlicher Gemeinschaft liegt also erstens in dem Gemeinschaftscharakter des Schöpfers. Christliche Gemeinschaft ist so dann begründet im Versöhnungswerk Jesu Christi. Wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, in den Versen 7 bis 11. Geliebte, lieben wir einander, weil die Liebe aus Gott ist. Und jeder, der im fortdauernden Sinne, so im Grundtext, liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Das ist also etwas Gegebenes. Wer nicht im fortdauernden Sinne liebt, das heißt geschehene Gemeinschaft, geschehende Gemeinschaft pflegt, kannte Gott nicht, hat aufgehört, ihn zu kennen, sondern er kam nie zur Gotteserkenntnis. Denn darin zeigt es sich, wer er ist, was gegeben ist. Hat ihn nicht kennengelernt, weil Gott Liebe ist. In diesem wurde die Liebe Gottes unter uns geoffenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. In diesem besteht die Liebe, und sie ist das Wesen der Gemeinschaft. Nicht, dass wir Gott liebten, sondern dass er uns liebte und seinen Sohn sandte als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so liebte, dass er uns versöhnt hat, sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und wenn das nicht geschieht, uns miteinander zu versöhnen, damit wir lieben können. Was wir jetzt haben, wird zurückgeführt in diesem Text auf die Liebe Gottes in der Versöhnung. Er ist Gott, es ist Gott, der die Verbindung mit seinem abgeirrten Geschöpf wieder aufnimmt. Dieses tut er besonders in seinem Sohn. Der Sohn ist der suchende Hirt. In diesem Zeichen des Suchens heißt dieser Sohn Wort. Er ruft und sucht mit dem Wort. Gott will mit den Menschen sprechen. Er greift das Gespräch mit dem Menschen auf. Erst aber am Kreuz wird der Grund der Versöhnung eigentlich gelegt. In 2. Korinther 5 lesen wir, 17 und 18, so ist einer auch, wenn er in Christus ist, ein neues Geschöpf. Das Alte verging. Siehe, alles ist neu geworden. Alles ist aber aus Gott, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnte und uns den Dienst der Versöhnung gab. Die Auswirkung dieser Versöhnung geht in zwei Richtungen. In einer senkrechten zwischen uns und Gott und in einer waagerechten Richtung. Versöhnungsgemeinschaft mit Gott, Versöhnung und Gemeinschaft mit Menschen. Christliche Gemeinschaft ist weiter zum Dritten begründet in einer besonderen Verbindung der Gläubigen mit Gott und miteinander im Heilsstand, in etwas Gegebenem, im Heilsstand des Gläubigen, in der Einheit mit Gott und mit den anderen Gliedern des Gemeindeleibes. Johannes 17. Dort sind es die Verse 21 und 22. Damit alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das ist mir vor einiger Zeit neu wichtig geworden. Man muss sich das einmal vorstellen. So will der Herr, dass wir eins miteinander sind. So wie er und der Vater wesensmäßig eins sind und diese Einheit in Form der Gemeinschaft pflegen. Damit alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Damit auch sie in uns eins seien. Damit, dass wir durch oder mit ihm verkoppelt sind, verwachsen sind, beziehen wir seine Wesensart. Und diese Wesensart bestimmt unser gegenseitiges Miteinander. Damit die Welt glauben möge, diese Gemeinschaft wird dann sichtbar, es kann nicht anders sein, dass du mich sandtest. Das heißt, Gemeinschaft unter Christen wird zu einem Evangelisationsaspekt. Wenn wir unser Wesen zum Ausdruck bringen, werden wir in unserem Zeugnis vom Grund unserer Gemeinschaft glaubwürdig. Und ich, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Wie kommt es, dass Jesus Herrlichkeit erhält? Ist er nicht Gott? Ja. Aber er hatte ganz bewusst, Philipper Kapitel 2, seine Herrlichkeit als Gottes Herrlichkeit auf die Seite gelegt und hatte ganz bewusst die Niedrigkeitsgestalt von uns Menschen angenommen, sodass er nach außen hin nicht wie Gott aussah und man hat ihn auch nicht als Gott erkannt. Man meinte, er sei Sohn eines gewissen Josef von Nazareth. Einige kannten seine Geschwister. Man sah in ihm nicht den lebendigen Gott. Und doch sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Ihnen wurde es geschenkt, das Wesen Jesu zu sehen. Aber erst wenn Gott ihnen die Augen dafür öffnete, so verleiht Gott seinem Sohn Herrlichkeit in einem bestimmten begrenzten Gebiet, nämlich seiner aus dieser Welt herausgerufenen Schar. Und Jesus gibt jetzt diese Herrlichkeit, die er vom Vater hat. Das heißt, es wird sichtbar, dass er Gott ist, dass er eins mit Gott ist. Dieses gibt er weiter. Das heißt, eine gewisse Gottesebenbildlichkeit wird sichtbar als Herrlichkeit bei uns, nicht nur individuell, sondern in unserem Miteinander. Ich, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich denke, das werden wir nie erschöpfen, was das heißt. Aber die Wahrheit dürfen wir im Glauben annehmen. Eine weitere Stelle, 1. Korinther 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat und darin eine Mehrzahl ist, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, So ist auch der Christus. So ist auch der Christus. Das heißt, wir werden tatsächlich in einem gewissen Sinne, im beschränkten Maße, eins mit Christus, sodass Gott selbst seine Gemeinde einbezieht in die Bezeichnung des Erlösers Christus. Das Haupt zusammen mit dem Leibe wird hier Christus genannt. Da sehen wir etwas von der Herrlichkeit der Gemeinde. So ist auch der Christus, das heißt die ganze Gemeinde mit Haupt. Der Grund der Gemeinschaft in der christlichen Gemeinde liegt also erstens in dem Gemeinschaftscharakter des Schöpfers, zweitens in der Versöhnung und jetzt drittens in der Vereinigung der Gläubigen mit Gott und in der inneren Einheit der Gemeinde. Diese zwei gehen zusammen, die senkrechte Beziehung und die waagerechte. Nach diesem Grundsätzlichen kommen wir zu einem weiteren Thema, einem zweiten Thema, in diesem Thema Gemeinschaft. Und wir wollen sprechen von den Mitteln christlicher Gemeinschaft. Mit welchen Mitteln geschieht Gemeinschaft? Denn es sind Mittel, mit denen wir miteinander umgehen. Womit oder wie haben Gläubige Gemeinschaft miteinander? Womit kann Gemeinschaft gefördert werden? A. Einmal mit oder im Gebet, das heißt dem gemeinsamen Reden zu Gott. Jeder Christ hat individuell seine Gemeinschaft mit Gott, aber wir sprechen jetzt von der Gemeinschaft miteinander. Und diese Gemeinschaft geschieht zuallererst in der Gemeinsamkeit der Gemeinschaft eines jeden mit Gott. Wir kommen zusammen und tun zusammen, was wir zu Hause taten. Taten wir es nicht zu Hause, dann können wir es auch nicht zusammentun. Das heißt, hätten wir oder wollten wir die Gemeinschaft der Gläubigen eigentlich etwas besser verstehen, hätten wir das andere Thema zuerst herannehmen müssen, unsere Gemeinschaft mit Gott, was da alles dazu gehört. Also von dort her gewinnt unsere Gemeinschaft miteinander Bedeutung. Wir reden gemeinsam zu Gott. Das neue Heilszeitalter hat keinen Tempel. Die Gemeinde ist selbst der Anbetungsort. Es geziemt sich dann auch, dass in diesem Gotteshaus, sprich Gemeinde, Menschen, viel gebetet wird. Das heißt, wenn Christen sich treffen, dass sie schnell mal beten. Das Reden zu Gott wird im Neuen Testament auch entsprechend empfohlen, weil es so wichtig ist, und von Aposteln und Christen praktiziert. Beispiele vom Beten in alter Zeit werden angeführt. Wenn die Bibel von der Gemeinschaft der Gläubigen spricht, dann führt sie Beispiele vom Beten im alten Volk Gottes an. Und so werden wir ermutigt zum gemeinsamen Beten. Gebete werden in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen. Das heißt, nicht nur haben wir alte Gebete, sondern neue Gebete werden zitiert. Apostelgeschichte 4, andere Texte, die Briefe bestehen im wesentlichen Bestandteil aus Gebeten. Der erste Teil einiger Briefe ist einfach Gebet. Dort wird immer wieder zitiert, dass man betet. Die Grüße sind Gebete in dritter Person. Gott gebe euch Gnade und Friede und so weiter. Gebete werden also in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen. In jeder Hinsicht wird das Gebet ermutigt. Man gebraucht bereits formulierte Gebete des Alten Testamentes und man betet auch frei. Man darf in jeder Sprache beten, allerdings dann, wenn es zu verstehen ist. Sonst muss es übersetzt werden. Es wird gebetet mit mehrzähliger Teilnahme. Das Amen, das aus dem alten Volk Gottes kommt, wird offenbar von Zuhörenden und nicht nur, wenn überhaupt, von Betenden selbst gesagt. Dadurch macht man sich das Gebet des anderen oder wenigstens Teile davon zu eigen. Man sagt, so sei es auch bei mir. Im Gebet wird ein Sinn gesehen, einmal wenn für jemanden gebetet wird, was hier unterstrichen wird, aber auch wenn man einen Bruder oder eine Schwester beten hört. Das heißt, das Amen macht das Beten oder spricht vom Sinn des Betens. Das hat zu gleicher Zeit erbaulichen Wert. Vertreter beider Geschlechter dürfen beten. Den Männern wird diese Aufgabe ganz besonders nahegelegt. Offenbar brauchen sie das. 1. Timotheus 2, in den Versen 1 und 8. Gibt es gleichzeitiges Beten in der Schrift? Heute erlebt man das immer wieder. Wir sind auf dieser Reise in einigen Gottesdiensten gewesen, wo gemeinsames, das heißt gleichzeitiges Gebet gepflegt wurde. Es wird von mir gewünscht, dass nach meiner Botschaft ich das Gebet freigebe. Das tue ich. Und dann fängt ein Summen an, ein leises Beten in der ganzen Gemeinde. Von überall hört man's. Man versteht kaum, was gebetet wird. Hier und da betet einer etwas lauter. Den kann man dann besser verstehen. Mit der Zeit lässt dieses gemeinsame Beten nach und einer betet laut, wie wir das gewohnt sind, hörbar, sodass man ihn vernehmen kann. Und dann mit der Zeit hört dieses gemeinsame Beten auf. Eine Frage, wo kommt das her? Ist es statthaft? Manche Christen kennen es, manche nicht. Viele Christen kennen heute das Aufteilen in kleine Grüppchen, 3, 4, 5. Und so wird auch in einem Saal wie diesem gleichzeitig gebetet. Da hört man nur wenige, man hört, dass gebetet wird. Sagt die Schrift etwas dazu? Wir haben ein Beispiel, wenigstens ein Beispiel, in der Apostelgeschichte 4, aus welchem man vielleicht ein solches Miteinanderbeten ableiten könnte. Aber ich möchte doch auf einiges hinweisen. In der Apostelgeschichte 4 haben wir betende Gemeinde. Die Apostel wurden im ersten Teil des Kapitels verhört. Petrus gibt durch den Heiligen Geist dieses bekannte Zeugnis. Es ist in keinem anderen das Heil, nur in einem Namen, unter dem ganzen Himmel, kein Pluralismus. Nun, sie werden schließlich entlassen. Und dann gehen sie, Petrus und Johannes, zurück zu den Ihrigen. Sie waren in der Fremde gewesen, bei den Führenden in ihrem eigenen Volk, im Volke Gottes. Aber diese waren für sie Fremde geworden. Gott hat ein neues Volk begonnen herauszurufen. Sie gehen zurück zu den Ihrigen. Und was wird dort gemacht? Sobald einiges berichtet worden ist, fangen sie an zu beten. Aber ich gebe zu bedenken, der Wortlaut dieses Gebetes ist uns überliefert. Wir wissen genau, was sie gebetet haben. Es war also nicht ein Beten, wobei jeder sein eigenes Gebet gleichzeitig, während ein anderer betet, betete. Man kann das wohl nur so verstehen, dass einer gebetet hat oder einige und dass diese Gebete wenigstens zusammengefasst uns überliefert sind. Jemand konnte das festhalten und die anderen haben in ihrem Innern mitgebetet und das möglicherweise mit einem Amen dann zum Ausdruck gebracht. Aber wir hätten meines Erachtens hier nicht ein Beispiel von gleichzeitigem individuellem Beten in einem Raum. Ich denke nicht, dass die Schrift uns hier Beispiele davon liefert. Nebst dem Reden zu Gott ist das Reden zueinander ebenfalls ein Mittel der Gemeinschaft. Dieses Reden zueinander soll, so heißt es von den Aposteln, vom Wort Gottes geprägt sein, von seinem Reden zu uns. In der Apostelgeschichte 6 berichtet Lukas uns von einem Versorgungsproblem. Man hatte ja das Leben der 12 Apostel mit Jesus, also der 13 Männer, weitergeführt, nachdem Jesus von ihnen geschieden war. Sie kannten ja kein anderes messianisches Leben. Und ihr Leben war nun gekennzeichnet. Es gab kein Zurück mehr. Es war gekennzeichnet von ihrer Gemeinschaft mit dem Messias. Sie leben also ein gemeinsames Leben weiter. Mit dem zwar nicht sichtbaren, aber doch gegenwärtigen Messias. Und wenn andere hinzukommen, beziehen sie sie einfach mit ein in ihr gemeinsames Leben. Und wenn es auch bis in die Tausende heranwächst. Das war das Leben, das sie gewohnt waren. Sie kannten kein anderes Leben. Ein Leben mit dem Messias war dieser Art. Das ging nicht auf die Dauer. Und Gott hat es dann so geführt, dass man dann zurückging zu der üblichen Lebensweise unter Menschen. Aber in dieser ersten Zeit gab es da Versorgungsprobleme. Und inmitten dieses Problems steht Petrus auf und sagt, wir müssen etwas machen. Denn wir, die Hirten der Gemeinde, dürfen nicht unsere Hauptaufgaben kürzen. Wir können nicht zweierlei tun. Wir haben hier versagt, das heißt, wir haben etwas vernachlässigt. Das ist sichtbar, das geben wir zu. Aber wir werden nicht auf Kosten unserer Aufgabe dieses Manko behelfen. Es müssen andere hinzukommen. Mit anderen Worten, die Hauptaufgabe in der Gemeinschaft der Gläubigen, das allererste, und auch wenn etwas anderes zu kurz kommt, die Hauptaufgabe, die Hauptelemente in der Gemeinschaft der Gläubigen sind die zwei von Petrus genannten. Und er nennt das Gebet zuerst. Gebet und Wort Gottes. Geschichtlich kam das Wort Gottes zuerst. Er hat zuerst zu uns gesprochen. Aber wir antworten auf das Wort Gottes hin. Und wenn jemand in der Gemeinde dient, muss er zuerst seinem Gott begegnet sein im Gebet, bevor er das Wort Gottes weitergeben kann. Das hat also seinen Sinn, wenn Petrus sagt, wir wollen weiter beten. Das wollen wir zu Hause tun. Das wollen wir miteinander tun. Aber wir wollen auch das Wort Gottes euch weitergeben. Aber wir können nicht dreierlei machen. Ihr müsst also jetzt Männer wählen oder wenigstens vorschlagen, die uns hier helfen. Hier lernen wir etwas über die Prioritäten in der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber jetzt könnten wir eine kleine Pause einlegen und dann machen wir nach einigen Minuten, so etwa 5 nach 9, weiter bis dann kurz nach 9:30.